Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, wir beschäftigen uns ja miteinander mit Themen, wie wir in der Kraft des Geistes einander dienen können. Und in der Kraft des Geistes zu wandeln und zu dienen, das ist etwas, was man lernen kann, was nicht einfach automatisch passiert. Ja, in gewisser Hinsicht ist es natürlich so, dass geistliche Vollmacht unverfügbar ist. Du kannst dich auf den Knopf drücken und dann ist geistliche Vollmacht da, das ist klar. Aber die Freunde von Jesus wurden nicht zufällig Jünger genannt, was genau das Gleiche ist wie Schüler. Jeder weiß, was ein Schüler tut. Er lernt, er ahmt nach und er läuft in den Fußspuren dessen, der ihm den Weg vorzeichnet. Und die Jünger haben gelernt von Jesus, die Welt mit seinen Augen zu sehen, also zu erkennen, wie er erkennt, aber sind dabei nicht stehen geblieben. Sie haben auch seine Methoden angewandt, um mit dieser Welt auch umzugehen, wie Jesus auch mit der Welt umgegangen ist. Und wir befinden uns in einer ähnlichen Situation. Wir haben die Bibel, Gottes Wort, und in 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, dass diese Schrift von Gott eingegeben ist, nützlich zur Lehre. So, es bringt uns eine neue Erkenntnis, wie Gott denkt. Und dann heißt es, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das bedeutet Jüngerschaft, wahre Jüngerschaft, hört nicht bei einem richtigen Verstehen auf, sondern es mündet auch ins Tun. Jakobus sagt, wir sind nicht nur Hörer des Wortes, sondern wir sind auch Täter des Wortes. Und in der letzten Einheit ging es darum, dämonische Einflüsse zu erkennen. Ich denke, die allermeisten wissen, dass wir uns gerade mit diesem Themenkomplex beschäftigen, dämonische Einflüsse zu erkennen. Und dort sind wir noch nicht weitergegangen, sondern haben uns erstmal angeschaut, woran kann man das denn überhaupt diagnostizieren, sage ich mal. Woran kann man das erkennen, dass dämonische Machenschaften gerade aktiv sind? Und innerhalb unseres Treffens hat dann schon jemand gesagt, aber ja, was muss man denn dann machen? Und das ist genau die richtige Frage. Erkennen allein reicht nicht. Wir müssen uns auch die Frage stellen, wie es dann weitergeht. Und heute fragen wir uns, wie überwindet man dämonische Attacken oder wie befreit man dämonisch Geplagte? Und vielleicht fragt sich jemand, warum machen wir hier diese reißerischen Themen? Warum dieses ganze, diese Dämonologie, wie man das in der Theologie nennt? Ich denke, dass wer nicht trainiert ist, am Ende, wenn es dann darauf ankommt, nutzlos ist und nicht helfen kann. Ich brauche ein Training, ich brauche eine Einweisung letztendlich, ein Coaching, was mir hilft, wie ich dann Dinge in die Tat umsetzen kann. Denn wenn du nie etwas davon hörst und dann konfrontiert bist mit irgendwelchen Phänomenen, dann stehst du da und sagst, ja, der Nächste bitte oder ich laufe weg und irgendjemand anders soll das machen. Oder der nächste Anruf ist beim Pastor, kannst du mal übernehmen. Aber Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr mit etwas herausgefordert seid, dann ruft euren Pastor an. Sondern ich habe euch unterwiesen. Ja, ihr seid in der Lage zu dienen, Menschen zu helfen. Und ich glaube auch, wir sind gefragt, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn wer nicht trainiert, der überlässt im schlimmsten Fall Freaks und Scharlatanen das Feld. Und das ist nie gut. Wenn wir Themen einfach auslassen, weil sie uns zu delikat oder schwierig sind, die Leute werden sich sowieso dann auf YouTube ihre Sachen reinziehen und anhören und dann bildet sich der eine in diese Richtung, in diese und in diese Richtung. Aber haben wir eigentlich miteinander eine Klarheit darüber, wie wir diesen Dienst an dämonisch geplagten Menschen verstehen? Und das Ding ist, einige denken, okay, wenn man nicht darüber redet, dann passiert auch sowas nicht. Aber nur weil du nicht über Satan und seine Dämonen sprichst, heißt es nicht, dass er dann sich fernhält. Sondern vielleicht kann er dann einfach im Versteckten sein Unwesen treiben, ohne dass wir überhaupt einen Messwert dafür haben und überhaupt keine Brisanz darin erkennen würden. Und darum glaube ich, wenn wir als Gemeinde, André hat vorhin gebetet, dass Gott uns erfasst mit seinem Feuer, und dass wir begeistert sind von ihm. Wenn wir erleben, dass das Reich Gottes wächst, werden wir auch automatisch den Widerstand von Satans Reich deutlicher wahrnehmen. Das ist etwas, was immer passiert. Wo Jesus größer wird, wird man auch den Widerstand der feindlichen Macht auch wahrnehmen. Also du kannst eigentlich gar nicht im Glauben viel wachsen. Jesus großartig groß machen und nicht erleben, dass auf irgendeiner Seite, von irgendeiner Ecke auch die Aktivität des Satans nicht irgendwie auch sichtbar wird. Ich möchte gerne mit euch einige Punkte heute anschauen und das ist jetzt nicht so, du gehst diese vier Punkte durch und dann ist immer das perfekte Resultat da. Ja. Ich werde auch nicht 1000 Geschichten erzählen, um euch zu erklären, wie das alles wunderbar funktioniert und dass ich immer nur wunderbare Erlebnisse hatte, wenn es darum geht, für Dämonisierte zu beten. Aber ein paar Hinweise, sozusagen Steps, wie kann ich mich vorbereiten, worauf muss ich achten, wenn ich mit Menschen in Verbindung stehe, die dämonisiert sind, was kann ich dann tun, worauf sollte ich Acht geben. Und das allererste, was ich betonen möchte, ist, Christen haben Vollmacht. Das ist etwas, was wir verinnerlichen müssen. Wenn wir mit dämonischen Attacken konfrontiert sind, dann sind wir als Christen nicht hilflos. Einige denken das vielleicht über sich. Vielleicht hast du auch solche Erfahrungen noch gar nicht gemacht und ich sage nicht, dass du das suchen sollst und morgens aufwachen sollst und sagen sollst, Herr, bitte gib mir eine dämonische Attacke oder so oder einen Dämonisierten um die Ecke, weil ich da heiß drauf bin. Darum geht es nicht. Aber ich glaube, einige, die vielleicht noch keine Erfahrung damit gemacht haben, denken ja, oh Mann, hoffentlich bleibt mir das fern, weil ich kann ja sowieso nichts anstellen. Und das ist ein Irrglaube. Wir Christen haben Vollmacht, wir sind dem nicht hilflos unterworfen. Und ich möchte euch zwei Dinge geben, die uns zusichern, warum wir auch geistliche Vollmacht haben. Durch zwei Dinge. Das erste ist, das Blut Jesu versichert uns den Sieg gegen finstere Mächte und Gewalten. Also ihr merkt, es geht immer ums Kreuz, es geht immer um Christus. Jesus, Jesus, Jesus. Es geht nicht um deine Perfektion, es geht nicht um deine tolle Begabung, sondern es geht darum, sich auf das Blut Jesu zu konzentrieren, was er durch sein Sterben vollbracht hat. In Offenbarung 12, Vers 11 lesen wir, und sie haben den Teufel überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also hier geht es um Märtyrer, die auch in einem geistlichen Kampf stehen. Und hier ist ganz eindeutig, der Teufel kann überwunden werden in diesem Leben, und zwar durch das Blut des Lammes. Das ist das eine, das Evangelium sich immer wieder vor Augen zu führen, wenn ich konfrontiert bin mit solchen Situationen. Was habe ich eigentlich in der Hand? Ich armes kleines Würstchen, der einer dämonischen Kraft nichts entgegensetzen kann. Doch, ich habe das Blut Jesu. Und in dem Blut Jesu ist Kraft. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Heilige Geist in uns verleiht uns Kraft gegen Satan und seine Dämonen. Jesus sagt es in Matthäus 12, Vers 28 über sich selbst. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Ich finde es schön, dass Jesus das so sagt. Er sagt nicht, ich als Mensch gewordener Gott treibe diese Dämonen aus. Und wenn ihr das seht, ihr seid alle keine Götter. Und könnt es also nicht, sondern er sagt, ich tue das durch den Geist Gottes. Damit gibt er seinen Jüngern auch gleich zu verstehen, wenn ihr einst den Geist Gottes haben werdet, dann könnt ihr das auch tun. Also Jesus gibt ein Beispiel, so eine Art Schablone, wie er vorgeht und sagt dann in Lukas 10, Vers 19, siehe, ich habe euch die Macht gegeben über die ganze Kraft des Feindes. Das sagt er seinen Jüngern. Ich habe euch die Macht gegeben über die ganze Kraft des Feindes und später in den Briefen, also Jesus ist schon aufgefahren, der Geist ist schon gekommen, lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 4, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie, also das sind die falschen Propheten, überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Hier haben wir das jetzt. Ja, wir haben jemanden in uns, der ist größer als der, der in der Welt ist. Der Geist des Antichristes in der Welt, da geht es in dem Kapitel darum. Und diese geistlichen Mächte können nicht stärker sein als du, wenn der Geist Gottes in dir lebt. Also das sind diese zwei Dinge, auf die du dich fokussieren kannst, wenn du selber über dich denkst, eigentlich kann ich doch gar nicht in dieser Art und Weise dienen, wenn ich damit konfrontiert bin. Doch, wenn du ein Kind Gottes bist, kannst du es, weil das Blut Jesu Kraft hat. Nicht du und auch nicht deine Gebetsperformance, sondern dein Blut ist Kraft und der Heilige Geist ist in dir und wird nicht übermannt vom Feind Gottes. Und wenn wir in Begegnungen sind mit Menschen, wo wir das Gefühl bekommen, okay, hier kann es sein, dass eine dämonische Energie hinter diesem Verhalten steckt, entsteht natürlich die Frage, wie wir dieser Kraft des Feindes konkret wehren können. Und ein Punkt, den habe ich so benannt, der steht ganz am Anfang, deine geistliche Vorbereitung. Und ich möchte drei Verse aus dem Neuen Testament lesen, die beschreiben, dass der geistliche Kampf Widerstandsfähigkeit von uns fordert. Es braucht Widerstandsfähigkeit. 1. Petrus 5, 8 bis 9, dort sagt Petrus den Christen, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Jakobus 4, Vers 7 sagt es Jakobus auf diese Weise. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Also das Erste ist, widersteht durch Glauben. Jakobus bringt noch eine andere Komponente rein. Ja, du sollst dem Satan widerstehen, aber dem geht voraus, ordne dich Gott unter, unterstell dich ihm, unterwerft euch nun Gott. Und Paulus sagt es in Epheser 6, Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Es ist interessant, ne, dass Petrus, Jakobus, Paulus alle über den geistlichen Kampf schreiben. Das war für die Apostel alle klar. Das ist nicht irgendwie so ein Spleen von einem Apostel, sondern alle schreiben darüber. Und diese nötige Kraft zum effektiven Widerstand kommt eben nicht aus uns, sondern wir sehen, diese Widerstandskraft kommt zum einen durch Glauben, also dass wir Gottvertrauen haben, dass wir uns im Glauben stärken an den Herrn. Zum zweiten bei Jakobus, unterwerft euch nun Gott, bedeutet, dass wir auch im Gehorsam Gott gegenüber leben, dass wir in Heiligung leben, und dass wir nicht unsere eigenen Bosse sind. Wenn ich dem Satan widerstehen will, dann geht das auch voraus. Ich muss auch mein Leben in den Spuren Gottes leben und mich ihm unterstellen. Und das Dritte, was Paulus erwähnt, ich muss die Waffenrüstung Gottes anziehen. Ich muss mich im Prinzip in seinen Schutz bergen. Und wenn du Epheser 6, die Waffenrüstung, liest, wir haben eine ganze Predigtreihe mal vor ein paar Jahren darüber gemacht, über jedes einzelne Element, dann sieht man diese Waffenrüstung Gottes, die uns schützen soll, damit wir auch gut kämpfen können, wird angezogen durch Gebet. Also diese Verbundenheit mit Gott und seine Waffen annehmen. Also Glaube, Gehorsam und die Waffenrüstung. Diese drei Dinge. Das ist unsere geistliche Vorbereitung, wenn wir dem Satan wehren wollen und hier in eine Art Dienst kommen für jemand anderen. So, es bleibt nicht bei der Vorbereitung, sondern du hast dann vielleicht wirklich dann jetzt mit jemandem zu tun und betest mit jemandem. Was kannst du tun? Was ist das Erste, was du machen kannst? Ich habe diesen Punkt für mich überschrieben. Fokussiert euch auf Jesus Christus. Du bist schon fokussiert. Du bist vorbereitet. Aber wenn du jetzt mit der Person zu tun hast, die kämpft und letztendlich hast du es nicht nur mit der Person zu tun, sondern du hast es auch mit geistlichen Mächten zu tun, die hinter dieser Person stehen, ist es wichtig, in der Atmosphäre, wenn wir miteinander Zeit haben, wenn wir im selben Raum sind, dass man diese Zeit auch unter die Herrschaft Jesu stellt. Weil die geistlichen Mächte werden gegeneinander kämpfen. Es geht nicht einfach nur darum, Kaffee zu trinken, sondern es geht darum, zu verbalisieren, also zu sprechen darüber, was Wahrheit ist, wer Jesus ist. Und wie kannst du das tun? Das Erste ist, betone das Werk Jesu durch Gottes Wort. Betone das Werk Jesu am Kreuz durch Gottes Wort. In Epheser 6, Vers 17 in der Waffenrüstungsbeschreibung heißt es, nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Es ist also wichtig, wenn wir Menschen dienen, die mit dämonischen Einflüssen zu kämpfen haben, dass wir Gottes Wort gebrauchen, dass Gottes Wort auch eine Präsenz hat, weil das triggert auch. Das triggert Dämonen mega, wenn Gottes Wahrheit ausgesprochen wird und Platz bekommt. Nicht umsonst hat Jesus in Matthäus 4 dreimal dem Satan was entgegengehalten? Mit welchen Worten hat er immer angefangen? Es steht geschrieben. In Matthäus 4 liest er immer, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Also auch Jesus hat sich dieser Waffe bedient im Kampf gegen den Satan. Und das finde ich interessant, dass Jesus uns auch hier ein Modell gibt, wie man auch mit im geistlichen Kampf umgehen kann. Ich möchte euch drei Texte mal mitgeben, falls ihr mitschreibt. Könnt ihr euch auch später nochmal auf YouTube sicherlich dann anhören. Drei Texte, die man lesen kann, die dazu dienen, zum einen Christus zu erheben, das Evangelium zu rühmen und seine Vorherrschaft zu proklamieren. Sag mal, Lukas 10, Vers 17 bis 20. Lukas 10, 17 bis 20. Dann Epheser 1, 18 bis 23. Epheser 1, 18 bis 23. Und Kolosser 2, 14 bis 15. Es gibt natürlich noch viele andere Beispiele. Bitte? Ach so, dass diese Texte helfen, Christus zu erheben, meinst du? Christus zu erheben, das Evangelium zu rühmen und seine Vorherrschaft zu proklamieren. Punkt. Diktat. Später wird eingesammelt. Also durch Gottes Wort bringen wir Jesus die Ehre und zeigen auch den Dämonen, die präsent sind, wer unser König ist und wem die Ehre gebührt und auch durch das Evangelium, welcher Anspruch auch hier im Raum ist. Jesus teilt sich nichts, sondern stellt seinen Anspruch dar und das wird durch diese Texte besonders deutlich, dass Jesus über jede Macht, über jede Gewalt gestellt ist und so weiter und so fort. Könnt ihr zu Hause gerne näher studieren. Wie fokussieren wir uns noch auf Jesus Christus? Nicht nur, indem wir Gottes Wort lesen, auch mit der betroffenen Person, sondern dass wir auch beten und Jesus im Gebet für sein Werk am Kreuz verherrlichen. Und im Gebet ist es, denke ich, notwendig, dass wir die Autorität, die Gott uns gegeben hat, die Autorität im Namen Jesu über jede Macht und Gewalt proklamieren. Dass wir das feststellen, dass wir uns gleich positionieren. Das ist wichtig, wir haben es hier mit einem Kampf zu tun. Es ist auf geistlicher Ebene nicht einfach nur ein Dialog, wo wir Meinungen austauschen, sondern wir positionieren uns im Geistlichen wie Soldaten. Das ist vielleicht ein bisschen martialisch für einige, so zu denken. Ja. Aber letztendlich geht es genau darum. So, ich habe Autorität im Namen Jesu Christi verliehen und das Evangelium regiert hier unter uns. Sam Storms, ein Prediger, sagt, Gebet und Bibellesen sollten dämonische Geister aufrütteln und aufschrecken, wenn sie anwesend sind. Das ist natürlich kein Grundgesetz, dass es immer so ist, aber es ist immer wieder so. Er schreibt weiter, fragen Sie die Person, ob sie etwas Ungewöhnliches hört oder fühlt, wenn sie aus der Bibel lesen oder von Jesus und seinem Blut sprechen. Wie gesagt, das ist nicht immer so, aber manchmal kann es passieren, dass wenn du Gottes Wort liest, dass eine Person dann merkt, so, okay, jetzt wird irgendwas anders. Es verändert sich gerade was. Ja, es gibt bei gewissen Aktivitäten, da kommen wir später auch noch zu, dass Menschen, die dämonisch geplagt sind, wenn sie die Bibel aufschlagen zu Hause, sind sie nicht in der Lage zu lesen. Sie können jedes Buch, jede Zeitung lesen, aber auf einmal ist die Bibel, Sie können nicht weiterlesen. Mit einer Frau zu tun gehabt vor langer Zeit und das war ein sehr trauriges Schicksal. Die Person, immer wenn sie Bibel gelesen hat, hat sie am Körper gebrannt. Am ganzen Körper gebrannt. Hat richtig gelitten. Das ist nicht von dieser Welt. Ja, also hier einfach ins Fragen zu gehen, wenn wir das lesen, wie geht's dir damit? Vielleicht ist doch alles easy und alles cool, ja? Aber so kann man dem auf die Schliche kommen. Oder auch nicht. Das Dritte ist, wenn ihr betet, betet mit geöffneten Augen. Das ist für uns deutsche Christen besonders wichtig, weil unsere Gebetshaltung ist oft so. Und Augen ganz fest zu, ne? Man darf ja nicht gucken, hat man gelernt beim Beten. Und dann betet man so. Und wenn du jemanden dienst, der aber unter dämonischer Kraft leidet, dann betest du nicht so. Du dienst ihm gerade. Warum ist es wichtig, die Augen zu öffnen? Mir geht es hier nicht um zwischenmenschlichen Kontakt. Mir geht es hier nicht um Freundlichkeit. Schau einen doch in die Augen. Mach ihm schöne Augen. Darum geht es mir nicht. Warum kann es wichtig sein, ausgerechnet bei dämonisch Geplagten die Augen offen zu halten? Wer hat eine Idee? Du hast dich gemeldet, ja? Genau, wenn wir die biblischen Beschreibungen lesen, dann sehen wir immer, dass Dämonisierte irgendwie sich stark bewegen, Unruhe, du hast es eben gerade gesagt, dass eine Unruhe entsteht, dass eine Verhaltensänderung stattfindet. Die musst du ja zur Kenntnis nehmen. Und mir passiert das oft, wenn ich für Leute bete, dass ich so in diesem Modus bin, dass ich dann daneben stehe und meine Augen zumache. Moment mal, ich bete ja gerade, da kann ja was passieren. Und wenn sich aber etwas jetzt gerade manifestiert und es ist oft so, dass unreine Geister in der Präsenz des Heiligen Geistes irgendwie eine sichtbare Aktivität zeigen, dann sollte ich das sehen, um darauf auch reagieren zu können. Ist ein interessanter Punkt, dem Feind in die Augen sehen. Ja, geistliche Kriegsführung, geistlicher Kampf ist eine gute Faustformel. Jeder weiß, ein Soldat geht nicht mit geschlossenen Augen in den Kampf, sondern wird ganz genau schauen, ja. Und seine Autorität auch demonstrieren. Ja, genau. Also wir sollten da nicht so kleinlich dann da so hocken, jetzt beten wir mal für dich, sondern ich bete für dich, ich bete in Autorität und ich schaue, was passiert. Das bedeutet nicht, dass etwas passieren muss. Ja, auch hier immer entspannt bleiben. Es gibt manche, ich sage nicht, dass das hier so der Fall ist, ja, aber es gibt in einigen Kreisen so diese Theorie, dass man dem Hilfesuchenden den Hinweis gibt, die Selbstkontrolle abzugeben, damit der Dämon sich unkontrolliert manifestieren kann. Also lass los, ja, und gib sozusagen Satan Freiraum, dass er wirken kann. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das ist vielleicht ist das auch hier überhaupt gar kein Thema. Wenn es kein Thema ist, dann ist es auch gut so. Aber ich würde nie jemandem den Rat geben, lass einfach los und lass Satan freien Raum. Das ist eigentlich ein schlechter Rat. Der Satan wird sich schon zeigen, wenn er sich zeigen soll. Du kannst das auch nicht herbeiführen. Das ist ein geistiges Geschehen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist in Treue zu dienen, Jesus Christus im Blick zu haben und seine Autorität über dieses Leben auch zu proklamieren. So, mehr haben wir nicht zu tun. Wenn sich dann mal was manifestiert, dann tut es das. Wenn nicht, dann nicht. Er muss da nicht die ganze Zeit um den rumlaufen und dann irgendwelche Tänze aufführen, Feuerchen machen, Rauchzeichen machen, so, jetzt komm doch mal, Geist, ja. Nee, sowas machen wir nicht. Ganz entspannt, ganz souverän. Genau, und das andere ist, wenn du im Gebet bist, bitte auch um die Gabe der Geisterunterscheidung, dass du in der Lage bist zu unterscheiden, was passiert hier gerade. Denn wir müssen herausfinden, handelt es sich hier um einen dämonischen Geist und einen unreinen Geist oder ist hier etwas aus dem menschlichen Geist? Und bete um Weisheit, Erkenntnis, Offenbarung, dass Gott eine Sensibilität gibt dafür, was ist jetzt gerade dran. Wenn du solchen Menschen oder wenn du in solchen Situationen dienst, ist es nie gleich. Es ist immer anders. Also es gibt keine Formel, die immer gleich ist. Wisst ihr, wir Menschen haben ja auch einen Charakter und sind unterschiedlich. Du kannst nicht mit jedem gleich sein. Wenn ich mit Harald rede, dann rede ich mit ihm anders, als wenn ich mit Tobi rede. Es gibt hier niemanden, mit dem ich irgendwie gleich, wisst ihr, was ich meine? Du kennst jemanden, da muss ich hier vielleicht drauf Acht geben oder den kann ich mal so hops nehmen, aber das darf ich bei André nicht machen, ja, ansonsten, der ist stärker als ich. Ja, und die geistlichen Wesen haben auch unterschiedlichen Charakter, unterschiedliche Berufungen, unterschiedliche Stärken. Es ist immer unterschiedlich, ja, deswegen ganz entspannt bleiben, Gott bitten, dass er einen die Gabe der Geisterunterscheidung gibt. Und das ist auch deswegen notwendig, weil wir nicht vorschnell Diagnosen aufstellen wollen, die nicht der Realität entsprechen. Jemand kommt und sagt, ich habe irgendwie einen Kampf mit einem Thema und da sagst du, alles klar, ich hatte hier ein Seminar hier in der Christusgemeinde, ich weiß, wie das geht, du kleiner Dämonisierter. Moment mal, hast du diese Offenbarung? Also manchmal manifestiert sich ja nichts und man fragt sich nur, hast du diese Offenbarung? Wenn du sie nicht hast, dann solltest du niemandem so das Label geben, du bist dämonisiert. Ja, manchmal flüchten sich auch einige in, ich bin dämonisch gebunden an diesem und jenem, weil sie einfach keinen Bock haben, Verantwortung zu tragen für ihre Entscheidungen. Aber ich bin ein Opfer des Satans. Kannst du mich mal frei beten? Versteht ihr? Ich musste bei der Vorbereitung denken an Josef, der in 1. Mose 39 bei Potiphar gedient hat und die Frau wollte ihn ja auch umgarnen und so weiter. Und als Josef zu sexueller Zügellosigkeit aufgefordert wurde, hat er auch nicht um Befreiung von bösen Geistern gebetet, sondern es heißt, er floh und lief hinaus. So, wenn jemand sagt, oh, ich habe mit Unzucht so ein Problem mit sexueller Unmoral, ich glaube, ich brauche da mein Befreiungsgebet. Nee, vielleicht musst du einfach beide Beine in die Hand nehmen und laufen. Acht geben an dieser Stelle. Natürlich kann Satan auch durch sexuelle Perversionen Menschen binden. Keine Frage. Einige sind in sexuellen Machenschaften verstrickt, weil Satan sie im Griff hat. Das ist klar, dass das sein kann. Aber es ist nicht bei jedem immer der Fall. Und das bringt uns in eine krasse Abhängigkeit. Ja, du musst es zeigen. Du musst es sagen. Wir müssen es von dir wissen. Ansonsten sind wir Leute, die wie in die Luft schlagen. Und das wollen wir nicht. Deswegen, wenn du um die Unterscheidung und Weisheit, Erkenntnis bittest, erwäge stets, wie der Bruder eben gerade gesagt hat, dass auch psychische oder medikamentöse oder organische Gründe die Ursache für ein gegenwärtiges Problem sein können. Wenn du nicht ein bisschen weitsichtig bist, ja, denkst du bei jedem Problem, das ist Satan. Nee, frag mal die Person, ob sie Medikamente nimmt. Vielleicht besteht dieses Problem ab dem Zeitpunkt, als Medikament X genommen wurde. Aber diese Person hat das überhaupt gar nicht registriert. Versteht ihr, was ich meine? Ja, genau, hat sich vielleicht verändert und denkt so, das ist Satan. Nee, vielleicht ist das einfach deine Einstellung der Medikamente. Und als wir, das ist ja auch ein in gewisser Art und Weise auch ein seelsorgerlicher Akt, ja, Menschen auch in die Befreiung zu führen, da auch mit einer Finesse auch ranzugehen und nicht gleich sagen, okay, Ghostbuster, tschak, tschak, du, 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 du. Ja, vielleicht sind die Gründe ganz anders. Bitteschön. Ich hatte mal eine Situation, da kam eine Person auf mich zu und hat gesagt, ich habe von dir geträumt. Das geht euch natürlich allen jede Woche so. Und in diesem Traum hast du mich von Dämonen befreit. So, hoppla. Okay, dann sollten wir uns mal treffen. Und es liegt nahe zu sagen, okay, Ghostbuster, ja, jetzt jagen wir die Geister und jetzt befreien wir mal. Und sind wir ins Gespräch gegangen, ins Gebet, Aber wir sind nicht durchgedrungen in einer Weise, dass Gott hier etwas offengelegt hat, dass hier wirklich dämonische Energie dahinter steht. Wir treffen uns noch einmal, gehen noch mal in das Thema. Und dann hat der Herr eine Erkenntnis gegeben, mir einen Impuls gegeben, den ich weitergegeben habe. Und das war, einige, die in der Seelsorge vielleicht auch dienen, kennen sowas, das war dann wie so ein Stein, der ins Rollen gekommen ist. Und dieser Traum ging letztendlich gar nicht darum, oder die Interpretation dessen war nicht, dass ich sie faktisch wirklich von Dämonen befreien muss, sondern hier gab es Gefahren im Raum und ich war sozusagen der Ratgeber an ihrer Seite, der dieser Person jetzt in dieser Situation hilft. Und das hat die Situation total geklärt, hat total geholfen, aber es gab kein Befreiungsgebet. Und diese Person konnte ruhig nach Hause gehen. Und ich dann auch so, huh, ist nochmal gut gegangen. Und ich sage das deswegen, weil bei sowas springen dann ganz viele dann gleich auf diesen Zug. Oh, du hast sogar geträumt. Das klingt schon so übernatürlich. Also werden wir jetzt Dämonen austreiben. Ging gar nicht darum. Aber der Herr hat durch diesen Traum etwas in Wallung gebracht, was dann auf einer ganz anderen Ebene geklärt werden musste. Okay, das war jetzt dieser ganze Punkt. Fokussiert euch auf Jesus Christus, betont das Werk Jesu durch das Wort, verherrlicht Jesus im Gebet für sein Werk am Kreuz, bete mit geöffneten Augen, schau, was passiert und bitte auch um Geisterunterscheidung und Weisheit und Erkenntnis. Wir gehen weiter. Wenn du dann Zeit verbringst mit der betroffenen Person, dann kannst du zu dem nächsten Punkt gehen, den ich betitelt habe, mit die richtigen Fragen stellen. Fragen können manchmal helfen, zu erkennen, was jetzt dran ist. Ja, ich hatte es eben gerade schon an meinem Beispiel illustriert. Da war ein Impuls, habe diese Frage weitergegeben und das hat den Knoten geplatzt. Wir sehen auch, dass Jesus in Markus 9 ab Vers 20 auch die Frage stellt, als ein Dämonisierter zu ihm gebracht wird, sagt er, seit wann ist das so? Jesus, du weißt und ich weiß, dass du alles weißt. Warum stellst du diese Frage? Jesus tut Dinge nicht, weil er einen Mangel hat, sondern immer, weil er auch Modell ist für seine Jünger, die ihm zuschauen. Er sagt manchmal Dinge nur, oder er betet Dinge nur, weil die Leute ihm zuhören. Sie sollen an ihm lernen. Ja, wenn Jesus auf übernatürliche Art und Weise wirkt, dann tut er das auch, damit wir uns an ihm ein Beispiel nehmen. Und Jesus stellt eine Frage. Und aus dieser Frage kam auf einmal eine andere Frage. Ja, wenn du irgendwas kannst, dann tu es. Ja, Moment mal. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und dann geht es auf einmal um die Frage des Glaubens. So, Jesus, du hättest einfach mal gleich, einfach den Dämon austreiben können. Nee, es wurden erstmal Fragen gestellt. Wurde sich Zeit genommen, ein Interview zu führen. Und natürlich haben wir in unseren biblischen Geschichten für eine Begebenheit, lest in vier Versen, oh, Jesus hat immer alles in 30 Sekunden platt gemacht, ja. Und da war ein Kranker 30 Sekunden platt gemacht. Ist natürlich alles super komprimiert geschrieben, nur die Essenz von dem, was passiert. Wir wissen nicht, wie lange eine Situation gedauert hat. Aber es liest sich immer alles schnell. Und dann, dir, da, zack, 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 hier noch jemanden geheilt. Und dann hier noch jemanden befreit. Und hier nochmal 5000 gespeist. Ey, das waren Zeiträume auch irgendwie, ne? Wir wissen nicht, wie viel Zeit ins Land gegangen ist. Aber er hat auch Fragen gestellt. Und einmal nach der Dauer, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Und dann ging es auch um den Glauben. Und das kann uns auch einen Hinweis geben, in welche Richtung wir fragen können. Das erste ist, er frage das persönliche Glaubenszeugnis zu Jesus Christus. Das kann einen Effekt haben, diese Person zu fragen, wie stehst du zu Jesus Christus? Und wenn diese Person Christ ist und leidet unter dämonischen Einflüssen, dann höre hin, wie diese Person über Jesus spricht. Ist es einfach nur frommes Blablabla, was an dem Kern des Kreuzes immer vorbeigeht oder an gewissen Punkten in Stocken gerät? Ein Stolpern, kommt die ganze Zeit flüssig reden, aber auf einmal geht es um das Bekenntnis zu Jesus Christus als Retter und Herrn Und auf einmal an diesen Punkten wird es irgendwie schwierig und die Person kann irgendwie gar nicht so drüber springen. Wisst ihr, was ich meine? Das sind dann schon Auffälligkeiten, so Hinweise, vielleicht ist hier mehr verborgen. Also ist die Person frei, über diese Dinge zu sprechen oder nicht. Erfrage, ob es besondere Hindernisse gibt, wenn man sich geistlichen Aktivitäten widmet. Ich hatte es vorhin erzählt, dass einige, die von dämonischen Mächten geplagt sind, Probleme haben, wenn sie Bibel lesen, wenn sie beten. Einige haben große Probleme, in Gottesdienste zu gehen. Ich hatte schon mal vor längerer Zeit erzählt von einem Fall, wo eine Person im Gottesdienst war, aber sobald der Lobpreis startete, sobald alle gemeinsam Jesus gepriesen haben, musste diese Person aus dem Raum weichen. Regelmäßig. Konnte alles ertragen, aber das nicht. Ist interessant. Vorher ging alles. Jetzt nicht. Ich kann das euch auch nicht erklären, ja? Aber vielleicht hatte diese dämonische Kraft irgendwie ein besonderes Problem mit Lobpreis. Ja? Keine Ahnung, was die Erfahrung dieses Dämons ist in seiner Vergangenheit. Das kann ich euch alles nicht erklären, ja? Aber es geht auch nicht darum, alles erklären zu können. Es gilt, die Dinge wahrzunehmen und sie zu respektieren als das, was sie sind und sie auch zu deuten, ja? Und das kann man durchaus erfragen, wie geht es dir, wenn du Bibel liest, betest, zum Gottesdienst gehst und so weiter und so fort. Und erfrage, ob die Person eine Kenntnis über Aktivitäten hat, die dämonische Einflüsse Tür und Tor geöffnet haben könnte. Also gibt es irgendwie in der Vergangenheit okkulte Praktiken, Götzendienst, sexuelle Perversionen und auch Unversöhnlichkeit. Das haben wir oft nicht so auf dem Schirm. Aber es ist interessant, wenn wir in Epheser 4, Vers 27 reingehen, dann beschreibt Paulus, dass wir dem Satan keinen Raum geben sollen. Und sein unmittelbarer Kontext ist, dass Christen in Unversöhnlichkeit leben. Ja, Drogenkonsum würde ich auch dazu zählen. Dass Drogenkonsum durchaus auch Türe und Toren öffnen kann. Ist ja eigentlich eine Einladung, seine Selbstbeherrschung willentlich abzugeben, die Selbstkontrolle flöten zu lassen und im wahrsten Sinne des Wortes, zumindest beim Alkohol, den Spiritus, den Geist fließen zu lassen. Das ist vielleicht ein bisschen lapidar gesagt, ja, aber auch hier wieder, das muss nicht zwangsläufig immer so sein, ja. Aber es gibt durchaus Berichte von Menschen, die sich harten Drogen ausgesetzt haben und dadurch eine Tür geöffnet haben. Einige auch durch Konsum von gewisser Musik. Manche durch das exzessive Praktizieren von gewissen Hobbys. Ja, wie kann das denn sein? Ja, alles kann zu einem Götzen werden. Und wenn das dein kleiner Gott ist, dann kann es sein, dass das nicht einfach nur äußerlich irgendwie eine Form hatte, sondern dass sich das auch verinnerlicht hat und festgesetzt hat. 1. Korinther 10, Vers 14, ich lese das mal. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Und Obacht bei dieser Stelle, er schreibt zu Christen. Ja, das ist wichtig. Es ist irgendwie so ein No-Brainer. Hey, ist sowas von klar. Wie Götzendienst, ja? Er muss Christen sagen, flieht vor Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist denn nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei? Oder dass ein Götzenbild etwas sei? Also haben die so krasse Macht? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Das sagt er zu Christen. Einige sind ja, haben ja den Gedanken, Christen können nicht in enger Berührung mit Dämonen stehen. Also ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll. Also ich weiß, wie ich es zu interpretieren meine. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Er will das nicht, weil man das kann. Als Christ. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Aha, sagt er jetzt vielleicht, dass man es doch nicht kann? Jakobus benutzt die gleiche Sprache. Du kannst nicht mit der gleichen Zunge den Herrn preisen und fluchen. Ja, genau. Er weiß natürlich, dass man das kann. Aber es sollte auf gar keinen Fall sein, dass es eigentlich gar nicht geht. Aber unser Leben ist dazu imstande, solche Kompromisse zu schließen. Ja. Und ob wir mit diesem, also wenn das Wort Gottes uns überführt, dass wir einen Götzen haben, kann es durchaus sein, dass wir Gemeinschaft mit Dämonen pflegen. Ich finde, das ist ein Killer. Ich finde, das ist ein richtiger Killer. Und viele Christen sind so, hey, ich bin safe, ich bin mit Jesus unterwegs und jetzt, ich praktiziere einfach das so, das, was ich praktiziere, aber ich bin ja mit Jesus unterwegs. Mein Freund ist immer dabei. Ja, aber Paulus sagt, ey, ihr seid manchmal in so Götzenkulten unterwegs. Ihr habt dort glasklare Gemeinschaft mit Dämonen und am nächsten Tag geht ihr zum Abendmahl und sagt Halleluja. Das sollte nicht so sein. Kann doch gar nicht sein. Aber es kann sein, deswegen sollt ihr davon Abstand nehmen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Okay, wir verlassen das. Wie kamen wir jetzt eigentlich dahin? Ach so, haben wir Türe und Tore geöffnet. Auch hier müssen wir natürlich nicht bohren bis ins Allerkleinste, bis wir endlich was gefunden haben. Frage einfach diese schlichte Frage und überlass dem Heiligen Geist den Job. Der Seelsorger muss nicht smarter sein als der Heilige Geist. Ich muss dem Geist Gottes nicht auf die Sprünge helfen. Wenn der Herr etwas offenbaren will, dann wird er das tun. Stell die Frage, aber hör auf, den Hilfesuchenden zu sehr zu traktieren. Weil wenn du da zu scharf unterwegs bist, wird die Person nach Hause gehen und sagen, der hat so die ganze Zeit gefragt. Irgendwie, ich habe irgendwas, aber mir fällt's einfach nicht ein. Und Gott verrät's mir auch nicht. Hey, das ist nicht cool. Wenn du betroffen bist, ist es richtig mies. Das heißt auch nicht, dass du irgendwie auch gar nichts da ist. Aber es ist einfach nicht dein Business. Du fragst und wartest, was der Herr tut. Wenn da etwas ist, wenn man merkt, dass es hier einen Bedarf gibt, Dinge auszuräumen, dann ist das die erste Konsequenz aus diesem Interview für diese Person in Sündenbekenntnis zur Umkehr und auch zur willentlichen Ablehnung dessen, was man früher vielleicht liebgewonnen hatte oder worauf man sich eingelassen hat. Ja. So, wir gehen einen Schritt weiter. Wir müssen ein bisschen anziehen. Jetzt geht es nochmal konfrontativer weiter. Also wenn sich der Verdacht auf dämonische Aktivität verfestigt hat, dann wird es gleich zu der direkten Auseinandersetzung kommen mit dem Dämonen. Aber hier wichtig, auch dabei müssen wir darauf Acht geben, dass wir einen rücksichtsvollen Umgang mit der betroffenen Person haben. Ich möchte vorlesen von Sam Storms, was er dazu sagt. Erklären Sie dem Betroffenen, dass, wenn Sie einen Dämonen haben, dies nicht bedeutet, dass Sie schmutzig, sündiger als andere Christen, ungeistlich oder von Gott ungeliebt sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Einige denken, oh, da ist ja was in mir. Es kommt irgendwie raus. Ich bin also irgendwie so eine Sonderspezies an Christ und bin schlechter als alle anderen. Dass mir das passieren konnte. Das ist ziemlich schwierig, denn Präsenz dämonischer Attacken kann eine Schlussfolgerung sein, dass sich jemand sehr stark mit Sünde vielleicht mit Sünde auseinandergesetzt hat oder mit Okkultismus oder so. Aber es ist keine automatische Schlussfolgerung auf den geistlichen Zustand der betroffenen Person. Hiob war mächtig attackiert von Satan. Können wir von dieser Attacke wenn die niemand von uns wahrscheinlich in dieser Weise erlebt hat? Können wir daraus eine automatische Schlussfolgerung ziehen auf seinen geistlichen Zustand? Nee. Das erste Kapitel sagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Also deswegen, wenn jemand unter geistlichen Attacken leidet, nicht zu schnell gleich mit der Sündenkeule kommen. Es kann sein, ja, aber es muss nicht sein. Und wir sehen das auch in der Schrift, auch Apostel wurden angegriffen von dämonischen Mächten. Und das bedeutet nicht, dass sie automatisch irgendwie Tür und Tor geöffnet haben, sondern weil sie vielleicht einfach gerade das Lustobjekt des Satans sind, um sie irgendwie klein zu kriegen. Also deswegen, wenn du im Gespräch bist und da kommt etwas auf, vergewissere die Person, dass sie sich nicht irgendwie schmutzig fühlen muss. Sondern es geht ja nicht darum, dass wir diese Personen irgendwie kaputt machen wollen, sondern wir wollen die dämonische Kraft zerstören, die in diesem Leben waltet. Es ist immer noch ein Ebenbild Gottes und geliebt von Gott. Und deswegen dienen wir dieser Person. So, aber wenn dann die dämonische Präsenz auch wirklich deutlich ist, dann ist die direkte geistliche Auseinandersetzung gefragt. In solchen Fällen wird der Dämon direkt von uns angesprochen. Der unreine Geist, oder wenn das der Herr offenbart, die unreinen Geister, manchmal sind auch mehrere Dämonen, ganze Bataillonen oder Legionen in Menschen verankert, dann wird der Dämon direkt angesprochen. Hier gehen wir, ich sag mal, wir verlassen die Ebene der Fürbitte, ja, dass wir zu Gott bitten, dass er etwas tut, und wenden uns direkt an den Dämonen und lehren ihn das Fürchten. Gleich dazu, was genau passiert. Ich möchte Wayne Grudem zitieren, der dazu Folgendes sagt. Warum möchte Gott, dass Christen den Dämonen direkt anreden, der einem Menschen Probleme bereitet, und nicht einfach nur zu Gott beten und ihn darum bitten, dass er den Dämon für sie austreiben möge? Im Grunde könnte man dann in ganz ähnlichem Sinne die Frage stellen, warum Christen jemand anderem vom Evangelium erzählen sollten, anstatt einfach zu beten und Gott zu bitten, diesen Menschen direkt das Evangelium zu offenbaren. Oder warum sollten wir ermutigende Worte an einen Christen richten, der entmutigt ist, anstatt einfach zu beten und Gott selbst zu bitten, diesen Bruder oder diese Schwester direkt zu ermutigen? Warum sollten wir ein Wort des Tadels oder der sanften Ermahnung an einen Christen richten? Oh, hört ihr das? Sanfte Ermahnung. An einen Christen richten, den wir in Sünde verstrickt sehen, anstatt einfach nur zu beten und Gott zu bitten, sich um die Sünde im Leben jenes Menschen zu kümmern. Die Antwort auf all diese Fragen lautet, dass Gott uns in der Welt, die er geschaffen hat, eine sehr aktive Rolle bei der Ausführung seiner Pläne zugedacht hat, insbesondere seiner Pläne zur Ausbreitung des Reiches Gottes und der Auferbauung der Kirche. In allen diesen Fällen ist unsere direkte Beteiligung und Aktivität zusätzlich zu unseren Gebeten wesentlich. Und so scheint es sich auch in unserem Umgang mit dämonischen Mächten zu verhalten. Das müssen wir hören. Vor allem, wenn du damit noch überhaupt keine Erfahrung hast, ist überhaupt kein Problem, wenn wir Grünschnäbel sind in diesem Bereich. Aber das müssen wir hören. Wenn diese Aktivität da ist, dann Fürbittegebet ist nicht das, was Jesus uns dann in diesem Augenblick vorgemacht hat, sondern es ist die direkte Konfrontation. Und in dieser direkten Auseinandersetzung beinhaltet das, was wir sagen, vor allem eins, den Befehl zu gehen, zu weichen, zu fliehen. Also du musst ja nicht irgendwelche großartigen Formeln ausdenken, aber das ist das Ziel. Du, unreiner Geist, gehst. Ich gebiete dir, zu gehen. In Markus 9, Vers 25 heißt es, als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Wir hatten es vorhin mit dem geistlichen Kampf, Autorität ausüben sieht dann so aus. Also als Antwort auf deine Frage, ist es wichtig, ob wir im Namen Jesu gebieten müssen. Das ganze Setting, in dem wir gerade bestehen, ist im Namen Jesu. Das ist von vorne bis zum Ende klar, in welcher Autorität wir hier unterwegs sind. Deswegen ist es, ich sag mal, glaube ich, nicht das Maßgeblichste. Ja. Aber dennoch würde ich es, wenn es zu der direkten Konfrontation kommt, noch einmal alle Autorität sammeln, bündeln, ja, mit ganzer Kraft da reingehen. Ich möchte euch auch gerne einen Beispielsatz mitgeben, den ich von Sam Storms auch mitgenommen habe, was ich sehr griffig finde. Das könnt ihr euch später vielleicht dann noch einmal nachhören und dann nochmal abschreiben. Er versucht das so zu bündeln. Im Namen des Herrn Jesus Christus und durch die Kraft seines Blutes und des Heiligen Geistes ergreife ich die Vollmacht über jeden dämonischen Geist, der XY drangsaliert, quält, bedrängt. Im Namen des Herrn Jesus Christus befehle ich jedem dämonischen Geist, XY zu verlassen und niemals zurückzukehren. Ich sag mal, das ist eigentlich das ganze Geheimnis, die ganze magische Formel. Alle fragen sich, wie geht das? Ist es eigentlich so simpel? Ja, natürlich der ganze Vorlauf und so weiter, Fragen stellen. Aber wenn es dann darauf ankommt, ist es das. Im Namen Jesu, mit der Kraft des Blutes Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes, dem Satan und seinen Dämonen befehlen, dass sie weichen sollen. Und wenn das passiert ist, dann frag nach. Frag, ob es Veränderungen gibt an der Person, ob es ein Gefühl gibt der Befreiung, der Erleichterung oder des Friedens. Denn wenn Satan weicht, ist es in aller Regel auch spürbar. Viele vernehmen dann wirklich, dass etwas gewichen ist, dass etwas von ihnen gegangen. Es ist manchmal sogar so, dass es sogar physisch ist. Also nicht selten ist, wenn Menschen stark dämonisiert sind und man Satan gebietet zu weichen, dass sie sich dann auch ergeben. Ja, das sind dann Krämpfe, die Person durchleben. Aber danach kehrt Frieden ein. Klar, Jesus als Friedefürst verändert die Atmosphäre, verändert die Situation. Und auch eine Person, mit der ich mal zu tun hatte, die sehr stark auch von toten Gestalten heimgesucht wurde. Sehr furchterregend und hat immer gezittert und war ganz eingeschüchtert, als wir miteinander gebetet haben. Das war dann auch so Neuland für mich. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Also wenn du nach dem Abend nach Hause gehst und sagst, ich weiß immer noch nicht, was ich richtig machen soll, dann geht es dir so wie mir da in dieser Situation an. Eins weiß ich, im Namen Jesu ist Kraft. So, und dann einfach im Namen Jesu weiche. Im Namen Jesu weiche, geh. Und dann hat es gezogen und gezerrt. Die Person war wirklich... aber dann war Ruhe. Die Person hat dann geschlafen. Ey, ich habe dir gerade so die beste Performance meines Lebens hingelegt, gefühlt. Und er macht und tut und so weiter. Und auf einmal schläft er. Und dann sitze ich neben dem und dann denke ich so, ohne Mist, ich denke so, was mache ich jetzt? Das war so eine surreale Situation. Ich dachte irgendwie, das muss sich ja irgendwie jetzt gerade heiliger anfühlen. Und dann stupfe ich ihn irgendwann so an, so, XY, so, wach mal auf. Und dann so zu sich gekommen, was ist los? Du willst mir nicht erzählen, dass du das gerade nicht mitbekommen hast. Nee, was ist denn passiert? Und ja, das und dies ist passiert. Wirklich, so, wie geht's dir denn? Oh, so ein Friede in mir. Alle Ängste, alle Sorgen, alles weg. Halleluja. Genau, fragt nach, ob es so ein Gefühl der Erleichterung und Frieden gibt. Manchmal nicht. Dann weitermachen. Hier darauf Acht geben, gleich. Wir haben jetzt in der Bibel keinen Hinweis darauf, dass es mehrstündige Sitzungen gab, wo Jesus so draufgehauen hat die ganze Zeit. Muss man ein bisschen Acht geben, dass man es nicht übertreibt. Ja, manchmal möchte der Seelsorger so unbedingt einen Effekt haben, ja, dass er gibt und gibt und gibt. Da muss man immer mit dem Herrn unterwegs sein, wann ist auch genug. Kennt ihr vielleicht aus der Seelsorge, so ein eifriger Seelsorger, ich habe gehört, es gibt solche, die müssen dann auch aufpassen, dass sie mal die Kurve kriegen. Also auch bei ganz natürlichen Problematiken kannst du als Seelsorger auch den Hilfesuchenden auch überrennen und es hilft nichts mehr. Ja, jetzt mal Ruhe. Das ist eine sehr gute Überleitung. Dazu möchte ich kurz was sagen, zu dem Punkt Interaktion mit Dämonen. Weil es ist natürlich die Frage, wie gehen wir denn damit um? Und ich möchte dazu tatsächlich etwas sagen, weil ich das für sehr, sehr wichtig erachte. Es kann sein, dass wenn du den Dämonen gebietest zu fliehen, dass es zu Widerständen kommt. Also nicht jeder Dämon sagt, ach ja, ich habe nur drauf gewartet, sondern das auch nicht will und sich dem zur Wehr setzt. Und selbst Jesus hat das erlebt, Markus 5, Vers 8 bis 10, dort heißt es, denn er sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Ich würde jetzt denken, jetzt ist auch die Geschichte vorbei, aber es geht weiter. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Eben gerade hat er gesagt, fahr aus. Anscheinend ist da irgendwas passiert und Jesus geht in die Interaktion. Okay, kommt ihr noch mit? Er geht in die Interaktion. Was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschickte. Also er bat ihn sehr, also das ist nicht so ein, bitte können wir, da ist so ein Hin und Her, wie so eine Tauziehen. Ist klar, wer am Ende der Sieger ist. Aber trotzdem gibt es hier einen Widerstand und nur mit einmal die Formel, ich befehle dir zu gehen, ist nicht alles gleich abgefrühstückt, sondern es kann hier zu Widerständen kommen und auch Jesus ist hier damit konfrontiert und es kann sein, dass bei Dämonisierung man so lange gebieten muss, bis die Dämonen gewichen sind. So, in manchen Situationen ist so die Frage, was ist an Interaktion gut und was nicht? Jesus konfrontiert den Dämonen er konfrontiert ihn nicht, sondern er zwingt ihn, seine Identität preiszugeben. Und dabei belässt er es. Und ich glaube, dass der Geist Gottes einen so führen kann, auch nach der Identität zu fragen. Denn es scheint so, dass wenn in der Autorität Jesu gesprochen wird, dass Dämonen die Wahrheit sagen müssen. Wir hatten das in der letzten Einheit. Dämonen sagen viel wahre Dinge. Können Dämonen lügen? Ja, natürlich. Aber ich sehe, wenn Jesus mit Dämonen agiert und auch die Apostel mit Dämonen agieren und sie auf der Linie von Jesus bleiben, dass sie wahre Dinge sprechen müssen. Sie sind quasi gezwungen, weil sie ins Licht gestellt werden, müssen sie hier preisgeben, wer sie sind. Aber Vorsicht! Es gibt einige, die denken, die Befragung, das Interview wird jetzt mit dem Dämon geführt und wir könnten ja vielleicht noch ein paar Dinge mehr rauskriegen aus der geistlichen Welt, wie das funktioniert und so weiter. Und da sage ich Vorsicht vor so einer falschen Neugier. Hier ging es um die Identifikation, mit wem man es jetzt zu tun hat, um ihn beim Namen zu nennen und rauszuziehen, sage ich mal. Der Heilige Geist kann einen auch so führen, aber ich plädiere sehr dafür, vorsichtig zu sein an dieser Stelle. Denn Dämonen versuchen auch, den Beter oder den Seelsorger Unruhe zu stiften. Es ist tatsächlich so, wenn du Berichte liest von Menschen, die da sehr einen sehr weisen Umgang haben und sehr viel Erfahrung mit haben, liest man sehr interessante Berichte, wie sie versuchen abzulenken, deine Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu bringen. Und Jesus zum Beispiel, wenn er gemerkt hat, dass die Dämonen anfangen zu erzählen, dann hat er ihnen immer das Schweigen geboten oder das Reden verboten. Er wollte sie ausfahren und dann fangen sie an zu erzählen, ja, du bist doch der Heilige und so weiter. Dann kann er sagen, ja, woher wisst ihr denn das? Und so. Das ist nicht das Thema. Ruhe. Du versuchst hier gerade mit dem, was du sprichst, hier irgendwie dir noch irgendwas, so einen Platz noch beizubehalten. Und an dieser Stelle dürfen wir nicht dem auf dem Leim gehen, dass wir irgendwie uns dann im Kreis drehen und minutenlang mit dem Dämon anfangen zu diskutieren. Und das geht. Das geht wirklich. Es gibt sogar Berichte von Menschen, die stark dämonisiert sind, dass die Dämonen anfangen, dann sogar fromme Dinge zu erzählen. Die beten dann sogar in Sprachen und laden dann ein, dass man miteinander auch geistliche Dinge teilt. Es ist wirklich freaky Sachen. Ja, damit haben wir nichts zu tun. Manchmal ist es so, sag, wer du bist, worum es sich handelt, raus. Zum Beispiel von einem erfahrenen Seelsorger gehört, wie er einem jungen Mann gedient hat, der stark in der sehr süchtig war nach Computerspielen, nach ganz bestimmten Computerspielen. Und dort in diesem Spiel gab es ganz viele Charaktere. Und der hat sich richtig, das war ein Götze, der hat Sammlungen gehabt von dem ganzen Kram. Unglaublich. Und der Seelsorger hat sich geführt gesehen, in diesen Dienst an diesen Menschen zu fragen, wer bist du? Und das ist interessant, er kannte selber dieses Spiel gar nicht, dieses Computerspiel, aber diese Stimme hat immer Charakternamen von diesem Spiel genannt. Ein nach dem nächsten. Waren Dutzende. Dann hat er immer gesagt, raus, raus, raus. Und dann später nach der Sitzung hat er den Menschen gefragt, kennst du diesen Namen? Das waren irgendwelche chinesischen Namen, die er selber nie gehört hat. Fragte dann diesen Hilfesuchenden, kennst du diesen Namen? Ja, das ist von diesem Spiel. Kennst du diesen Namen? Ja, das ist von diesem Spiel. Ja, was sind denn da noch für Charaktere in diesem Spiel? Ja, manchmal, aber keine Diskussion, kein Interview. Genau. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich möchte zum Schluss kommen. Wenn du zu dem Punkt kommst, dass jemand befreit ist, dann schick ihn nicht einfach so nach Hause, sondern gib ihm auch Wegweisung. Ja, was können wir Befreiten auch mitgeben? Eben gerade haben wir schon in Markus 9, Vers 25 gelesen, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Jesus sagt das nicht ohne Grund. Denn in Matthäus 12, Vers 43 bis 45, ich lese das jetzt nicht, weil es zu lange dauert, aber dort heißt es, dass ein Geist, wenn er einmal raus ist, dass er irgendwann versucht, wieder zurückzukommen. Er versucht, wieder in die Wohnung Einzug zu halten. Das bedeutet, Befreite müssen lernen, Widerstand zu leisten. Und damit schließt sich im Prinzip der Kreis. Sie müssen das lernen, was wir am Anfang kultiviert haben. Sie müssen widerstehen können. Und was bedeutet das? Sie müssen widerstehen durch Glauben. Wenn diese Person noch keine Beziehung zu Jesus hat, zum Glauben führen. Bekehrung ist dann hier ein Punkt, ja, jemanden im Glauben zu stärken. Das war das eine, was wir gelernt haben. Aber Jakobus sagt auch, unterwerft euch Gott. Das bedeutet, dieser Person auch an die Hand zu geben, lebe in Heiligung. Gibt es Dinge, von denen du dich lossagen musst, Dinge, die du wegwerfen musst, verbrennen musst, nicht bei eBay Kleinanzeigen verkaufen, damit noch jemand anders was davon hat, von diesem teuren Album oder von dieser Trophäe, sondern verbrennen. Ja, auf den Scheiterhaufen damit. Alle Türen zu schließen, die dämonisches Eindringen erlaubt haben. Und ein Leben in Heiligung forcieren. Und natürlich das dritte, Waffenrüstung. Sei im Gebet und zieh das an, was Gott dir an Rüstzeug gibt. Das sind die drei Dinge, die du weitergibst. Dasselbe, was du selber schon kultiviert hattest. Ich komme zum Schluss. Leider ist das nicht immer so. Was passiert, wenn die Befreiung ausbleibt? Und auch das habe ich erlebt. Und das ist sehr demütigend, weil ich die Bibelpassagen kenne, wie Jesus mit den Jüngern redet, wenn sie das nicht geschafft haben. Jesus fand das nicht so cool. Und immer, wenn ich dann aus dem Treffen dann rausgehe und es nichts passiert, denke ich so, ja, Jesus, ich gehöre auch zu diesem Club. Was soll geschehen, wenn keine Befreiung geschieht? Lass etwas Zeit vergehen, aber nicht einfach nur, damit Zeit vergeht, sondern damit du Zeit fürs Gebet hast und dass du dich in deinem Glauben stärkst und die Waffenrüstung anziehst. Also im Prinzip wieder das Gleiche. Diese Widerstandsfähigkeit aufbauen, denn unter Umständen bist du einfach nicht gut gerüstet gewesen. Jesus sagt es in Markus 9, Vers 28, 29. Seine Jünger fragten ihn allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfallen als nur durch Gebet. In einigen Bibelübersetzungen steht auch durch Gebet und Fasten. Und in Matthäus 17 heißt es, da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Ja, also die Frage ist, soll man noch jemand anderen vielleicht dazu nehmen zur Unterstützung? Also grundsätzlich ist es eine gute Idee. Es ist grundsätzlich gut, in solchen herausfordernden Situationen noch jemanden dabei zu haben, der im Gebet unterwegs ist, der hinhört. Es ist nicht immer möglich, aber manchmal, wenn es möglich ist, dann ist es super, jemand, eine erfahrene geistliche Person zu haben, die alles betend begleitet oder dass man sich dann vielleicht auch abwechselt, indem man dem Menschen dient, weil es ist auch kräftezehrend. Man sollte nicht meinen, dass geistliches Dienen nicht Kraft zehren würde, sondern sogar eine ganze Menge, weil man nicht nur physisch und psychisch herausgefordert ist, so wie bei allen Aktivitäten unseres Lebens, sondern hinzu kommt noch eine dritte Komponente, ja, du bist auch noch geistig herausgefordert. Das raubt Kräfte, ja. Deswegen musste auch Jesus sich erholen, weil er einfach müde war vom Dienen. Und ja, grundsätzlich ist es auch gut, erfahrene Leute dazu zu nehmen, weil auch das Maß des Glaubens ist unterschiedlich unter uns. Und es kann sein, dass du mit einer Situation konfrontiert bist, wofür du einfach keinen Glauben aufbringen kannst. Warum auch immer. Kennt ihr das bei gewissen Krankheiten? Hey, da hast du einen Glaube wie Jesus. Ja, aber bei einer anderen Situation, dann sagst du, hey, ich habe das vielleicht in meiner Familie. Da habe ich keinen Glauben, dass Gott das heilen kann oder dass Gott da eingreifen kann. Dann hol jemand anderen, der Glauben dafür hat. Ja, weil wir merken, wegen Kleinglauben ging nichts. Ja, also rüste dich dazu in diesen Dingen. Aber es gab noch eine Meldung, bitte. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Viele Christen haben die Sorge, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige, dann ist das schon wie ein Türöffner, das auch Dämonisches Einzug hält. Ja, natürlich kann es sein, dass man in die Angriffsfläche oder ein Angriffsziel wird von Satan, aber dafür haben wir Widerstandsfähigkeit aufgebaut. Ja, grundsätzlich, wenn du anfängst, für den Herrn zu wirken, wird es Anfechtung geben. Also wer ein ruhiges Leben will, sollte nicht Jesus nachfolgen. Oder? Es ist einfach so. Wenn du keine Kämpfe erleben möchtest, dann bleib zu Hause und folg Jesus nicht nach. Aber wenn du das Reich Gottes in Kraft sehen möchtest, dann wirst du auch den Niedergang des Reiches Satans erleben. Und das ist etwas Schönes. Einige haben Angst, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil vielleicht, wenn ich da zu tief einsteige, öffne ich eine Tür für mich, ja, und Satan nutzt das dann. Ich weiß nicht, ob deine Frage in diese Richtung geht, wie ich sie jetzt beantworte, aber mir ist wichtig, wenn wir uns in diesen Dingen zurüsten lassen und hier Menschen dienen wollen, brauchen wir da keine Angst haben, dass wir am Ende dämonisiert sind. Ich möchte Jesus zitieren, wie er in Lukas 11, ab Vers 11 sagt, wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt eines Fisches etwa eine Schlange geben. Und aufgepasst, in der Antike damals, Schlange und Skorpion standen oft metaphorisch für dämonische Mächte. Okay? Also wer wird eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Er wird dir keine Schlange, keine Skorpion, kein Satanszeug geben, er wird dir den Heiligen Geist geben. Es ist interessant, als Jesus im gleichen im Lukas-Evangelium sagt, ich habe euch Macht gegeben, dann sagt er, auf Schlangen und Skorpione zu treten, bedeutet das nicht, ihr könnt durch die Wüste auf die ganzen wilden Tiere treten und da wird nichts passieren. Im Zweifelsfall auch das, aber hier geht es gerade um geistliche Vollmacht. Sondern ich habe euch die Kraft gegeben über die ganze Kraft des Feindes. Irgendwie so heißt es. Ich habe euch Macht gegeben, auf diese Dinge zu treten. Wenn wir uns damit beschäftigen, in einem Jesusmäßigen Sinne, dann bekommen wir Vollmacht darüber und werden nicht Opfer dessen. Außer dir reicht nicht das, was zwischen diesen zwei Buchdeckeln steht. Und die Faszination für das Okkulte wird so groß, dass du gerne ein Spezialist in der Gemeinde sein möchtest für diese Fragen. Und dann tummelst du dich auf Foren und füllst dich mit irgendwelchen Dingen. Aber dann geht es nicht mehr darum, Menschen zu dienen. Und einfach nur bei der Formel zu bleiben, weiche, geh im Namen Jesu, sondern ich will mehr verstehen. Genau. Böse Neugierde. Und das ist eine Tür. Ja. Aber das ist nicht das, was uns beschäftigt. Ja. Da hinten, bitteschön. Okay. Also, das Zeugnis, was du gerade erzählst, schildert, dass die, was ich vorhin sagte, sich investieren in Glauben und Gebet, dass hier etwas gestärkt wird, die Möglichkeit schafft, dass ich dann auch erfolgreich dienen kann. Es ist eine schöne Bestätigung dessen. Ich möchte gerne euch, weil es genau darauf zutrifft, was eben gerade in dem Zeugnis erzählt wurde, ein letztes Zitat vorlesen und dann werde ich für uns beten, weil ich glaube, dass wir das bitter nötig haben bei diesem Thema. Und das wird uns auch in Zukunft noch mehr beschäftigen. Ich meine jetzt nicht, dass ich in den Abenden hier noch mehr darüber lehren werde. Wir werden das Thema dann auch verlassen, weil es noch wichtige andere Themen gibt. Aber geht davon aus, dass in den nächsten Jahren uns das, wenn wir mit Menschen zu tun haben, mehr beschäftigen wird. Weil ich glaube, dass Jesus sich noch stärker unter uns manifestieren wird. Bin ich fest von überzeugt. Und wenn seine Herrlichkeit aufleuchtet, dann gefällt es jemandem nicht. Ich möchte ein Zitat von Wayne Grudem lesen, was andockt an Markus 9, Vers 29, was tun bei fehlender Befreiung. Als Jesus sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten, kann er nicht gemeint haben, dass es notwendig wäre, lange Zeit über die spezielle Situation zu beten, bevor der Dämon ausgetrieben werden kann. Er selbst betete nämlich überhaupt nicht, sondern sprach nur ein Wort und trieb den Dämon sogleich aus. Vielmehr muss Christus gemeint haben, dass ein beständiges Gebetsleben in der Unterordnung unter den Willen Gottes ein geistliches Vorbereitetsein und den Besitz einer geistlichen Vollmacht durch die Salbung des Heiligen Geistes zur Folge haben wird, die sich sogar in der Auseinandersetzung mit außergewöhnlich schweren dämonischen Eingriffen oder Einflüssen als wirksam erweisen werden. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke dir für dein Wort und ich danke dir für die Geschwister hier, dass wir miteinander uns auch diesem Thema stellen. Denn es ist so wichtig und Menschen leiden darunter, unter den Attacken von Dämonen. Und das kann uns nicht kalt lassen. Das kann uns nicht gleichgültig stehen lassen, wenn wir sehen, Jesus, wie du mit diesen Menschen umgegangen bist, dass du sie geliebt hast und befreit hast und dass du deinen Jüngern, deinen Schülern denselben Auftrag gegeben hast und die gleiche Vollmacht. Ich möchte abschließen, Herr, diesen Abend mit diesem Eindruck von dem, was wir jetzt eben gerade auch gehört haben, wie wichtig es ist, in diesem beständigen Gebetsleben zu sein, in der Unterordnung unter den Willen Gottes, dass wir geistliche Vollmacht haben. Herr, erfülle uns mit dem Heiligen Geist und gib uns diese Beständigkeit, dass wir wirklich zugerüstet sind. Und Herr, ich bitte dich, dass du meinen Mangel ausfüllst, dass du unseren Mangel ausfüllst, dass du uns reinigst, dass du uns heiligst, dass wir in deiner Spur laufen, dass wir Glauben haben, dass wir verbunden sind mit dir und dass, wenn wir in die Konfrontation gehen, dass wir sicher sein können, der Herr ist mit mir und ich habe großen Glauben, dass der Herr Befreiung bewirken wird. Ich bitte dich, Herr, dass wir in naher Zukunft Befreiung erfahren, dass Menschen aus den Krallen des Satans gelöst werden in deinem Namen, Jesus, und dass Satan fliehen muss, weil du herrlich bist und deine Schönheit muss alles Hässliche und Finstere verbannen in deinem Namen. Herr, wir rühmen dich, wir rühmen dein Blut. Du bist herrlich und wunderbar und wir wollen Gemeinschaft mit den Dämonen keinen Raum geben und wollen alle Türen schließen, die dem Satan die Gelegenheit geben, Zugriff zu bekommen. Herr, ich bete in deinem Namen, dass wir Befreiungsschläge vom Himmel erleben und Freisetzungen. Rüste uns aus und mach uns zu Dienern, auch in diesem Werk Menschen zu befreien, Gefangene in die Freiheit zu führen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte noch einen letzten Satz sagen. Und zwar wurde ich schon manchmal gefragt, was ist, wenn ich so eine leise Ahnung für mich persönlich habe? Ich habe eine Frau, die wir aus dem Elsass kennen, die mit unserer Gemeinde verbunden ist, die erzählt mir in ihrem Hauskreis, die schauen unsere Predigten und bei gewissen Themen ist die Frau wie versteinert, dass sie sich nicht regen kann. Das ist, als wenn irgendwas umschaltet. Und sie hat in sich so ein ganz starkes Empfinden, hier ist dämonische Last. Aber wie kann ich jemanden, der gar nicht um Hilfe bittet, helfen? Ja, das ist schwierig. Weil jetzt so, weißt du was, komm mal in der Sitzung, ja, wir machen da jetzt mal was. Ich schlage vor, in solchen Situationen, wenn du so ein Gespür für dich hast, bitte den Herrn, dass er Türen öffnet. Und du kannst auch für Befreiung beten, wenn die Person nicht in der Gegenwart ist, wenn sie nicht um Hilfe bittet, wenn sie die Not nicht artikuliert. In der Regel waren die Menschen, die Jesus befreit, war eine offenkundige Not. Heile uns, befreie uns. Und dann kam es zum Dienst, ja, dann kam es zum Einsatz. Und wenn die Person dazu gar nicht bereit ist, dann bitte den Herrn, dass er diese Wege öffnet. Du musst da nicht mit der Keule so, übrigens, du bist dämonisiert und wir haben jetzt ein Geschäft hier zu tun. Auch da, der Geist kann natürlich einen Moment schenken. Ja, ich möchte den Geist Gottes auch nicht eine Bahn geben, aber das ist noch das Letzte, was ich sagen wollte. Tschüss. Gottes Segen euch.